Das Thema des heutigen Podcast-Gespräches ist Liebe. Wir sprechen über das Buch International Handbook of Love, das im Mai 2021 veröffentlicht wurde. Das Buch ist ein umfangreiches Referenzwerk, das Liebe nicht nur als privates, intimes Gefühl, sondern auch im institutionellen, kulturellen und gesellschaftlichen Rahmen betrachtet. Der Blick des Buches hat einen interdisziplinären und interkulturellen Ansatz mit Beiträgen aus Psychologie, Anthropologie, Soziologie, Neurowissenschaften und Pädagogik. Die Herausgeberinnen sind Claude-Helene Meyer und Elisabeth van der Heijden. Und im Podcast spreche ich mit Claude-Helene Meyer. Claude ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Johannesburg, tätig auf dem Gebiet transkulturelle Psychologie, positive Psychologie und interkultureller Konfliktmediation. Im Jahr 2023 erhielt Claude-Helene Meyer mit Elisabeth van der Heijden den William Goody Kunst Outstanding Book Award der Intercultural Academy for International Research für das International Handbook of Love. Da das Buch nun über 130.000 Downloads aufweist, wird es Ende dieses Jahres überarbeitet und nun auch mit 90 Kapiteln veröffentlicht. Eine zentrale Botschaft von Claude-Helene Meyer aus dem Buch ist: In einer Welt des digitalen Wandels und globaler Unsicherheit ist Liebe in der Führung kein Luxus, sondern ein strategischer Imperativ. Sie verbindet emotionale Kompetenz mit kultureller Offenheit, gerade in multikulturellen Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, liebe Claude. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für meine Fragen und meine Neugierde. Ich habe mich auf dich gefreut.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Unser Thema heute ist ja ein Thema, wo manche Menschen dazu neigen zu sagen, typisch weiblich oder ein softes Thema. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, über das Thema Liebe mit dir zu sprechen und über euer Buch International Handbook of Love, das, wie du mir jetzt gerade im Vorgespräch gesagt hast, ja phänomenal durchgestartet ist mit über 130.000 Downloads. Also Gratulation dafür auch. Also ich bin ganz geflasht noch von dem, was du mir jetzt im Vorgespräch gesagt hast. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antworten und ich hoffe, dass die Zuhörenden auch ihre Neugierde stillen können durch unser Podcast-Gespräch. Ich steige gleich ein. Liebe ist ja so ein Begriff, wo man sagt, es kann einmal eine Emotion sein, es könnte auch eine Haltung sein. Es ist auf jeden Fall eine Kraft, die uns Menschen zur Seite steht. Und wenn wir jetzt, du und ich, mal diesen Blick, den Fokus auf die Gesellschaft und vielleicht auf die Businesswelt richten, was verstehst du denn dann unter Liebe?
Ja, genau. Das ist keine so einfach zu beantwortende Frage, denn Liebe ist wirklich ein recht großes Konzept. Und zum einen, wenn wir jetzt auf die Forschung schauen, können wir sehen, dass Liebe oftmals als ein Gefühl definiert wird. Noch mehr als eine Haltung. Aber gleichzeitig wird es eben als ein Gefühl und eine Haltung beschrieben. Und auch wenn wir aufs Business gucken, gehen wir oftmals von liebevoller Führung aus, also einer Haltung, die Menschen, die führen, haben oder im Business auch anwenden können. Eine zugewandte Haltung. Liebe wird oftmals definiert mit weiteren Begriffen von Gefühlszuschreibung oder weiteren Haltungen, wie zum Beispiel Empathie, Offenheit oder aber auch eine liebevolle affektive Haltung. Und entsprechend ja hat Liebe immer etwas mit Wohlwollen auch zu tun und ja mit Zuneigung, mit Intimität natürlich auch. Denn es geht immer auch darum, einen Zugang zu anderen Menschen zu bekommen, der tiefgreifend ist und den anderen Menschen oder die andere Person als Ganzes zu verstehen und anzunehmen.
Mhm. Das klingt sehr inspirierend, Claude. Und ich denke auch, das ist wahrscheinlich auch mit der Punkt, warum ihr es so aufgegriffen habt, dieses Thema. Oder was war für euch so der ausschlaggebende Punkt? Was hat euch wirklich inspiriert, dass ihr sagt, ihr wollt ein Handbuch über die Liebe konzipieren, wo ihr ja interdisziplinär arbeitet? Also ihr schreibt ja aus dem psychologischen, aus dem philosophischen, aus dem interkulturellen Bereich heraus, soziologisch auch. Was genau hat euch da inspiriert, dieses Handbuch zu konzipieren?
Ja, das war eigentlich eine ganz lange Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus der interkulturellen Forschung, seit den 90er Jahren schon, und habe mich dann viel mit Konflikt beschäftigt, dann viel mit Gesundheit. Und dann hatte ich mehrere Vorträge dazu gehalten zur Gesundheit im interkulturellen Bereich. Und mich haben Menschen angesprochen, haben gesagt, Mensch, hast du schon mal was zur Liebe gemacht? Aber das ist auch schon über 10 Jahre her. Und da habe ich zu denen gesagt, nee, Liebe, ich weiß auch gar nicht, ob das so mein Thema ist. Und nachdem ich die dritte Person angesprochen habe, habe ich gedacht, das gibt's doch wohl nicht. Also irgendwas ist mit dem Thema Liebe und jetzt gucke ich da mal genauer hin. Und das war so 2014. Und dann habe ich genauer hingeguckt und dachte, wow, was für ein faszinierendes Thema. Und da ich ja oftmals im Arbeits- und Arbeits- und Organisationsbereich gearbeitet habe und viel mit Führung zu tun hatte, habe ich gesagt, Mensch, ich will eigentlich Liebe nicht nur in romantischen Beziehungen, wie es ja oftmals erforscht wird, anschauen, sondern ich möchte auch schauen, was bedeutet eigentlich Liebe für unsere gemeinsame Zusammenarbeit? Wenn wir einander liebevoll begegnen würden, im Arbeitsbereich hätten wir sicher weniger mit Bullying und Konflikten zu tun. Und auch wenn wir uns selber mehr liebevoll annehmen könnten, müssten wir nicht so viel Konflikte auf andere projizieren. Das war so mein Gedanke. Und je mehr ich mich eingearbeitet hatte in das Thema Liebe, desto mehr habe ich gemerkt, Mensch, interkulturell, das haut ja hinten und vorne nicht hin. Ich muss schauen, was heißt eigentlich Liebe aus anderen Perspektiven und nicht nur aus unserer deutschen oder vielleicht westlichen Perspektive. Und da ich ja viel im afrikanischen Kontext gelebt und gearbeitet habe, habe ich festgestellt, Liebe ist viel breiter gefasst im Alltag, zumindest im süd- und ostafrikanischen Kontext, als bei uns im deutschen Kontext. Da wird Liebe ja oftmals in den Bereich romantische Beziehungen schnell geschoben. Und im südafrikanischen Kontext geht es eher oftmals um die Liebe, also ich will das nicht generalisieren, aber oftmals eher um die Liebe, die wir zwischenmenschlich brauchen, die wir im Alltag brauchen und damit auch in unserem Arbeitsalltag. Hm. Und deswegen habe ich festgestellt, wir brauchen kein Buch zur romantischen Liebe, sondern wir brauchen ein Buch, das versucht, unterschiedliche Konzepte und Konzeptionen von Liebe aus kulturellen Perspektiven zusammenzubringen, aber auch die interkulturellen Überschneidungen und die unterschiedlichen disziplinären Perspektiven, weil das so unterschiedlich ist. Und das haben wir mit dem Buch versucht. Das ist ein Versuch.
Ja. Lass uns nochmal auf diese liebevolle Führung zurückkommen, Claude. Was muss denn geschehen, damit Führung liebevoll sein kann? Oder wie sieht liebevolle Führung aus?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Denn oftmals, denke ich, wird Liebe nicht so verstanden, wie es eigentlich gesehen werden kann im Business. Ich kann mit einem Beispiel anfangen. Und zwar habe ich über 6 Jahre unter einem Chef gearbeitet, der in unsere Meetings kam und gesagt hat, wisst ihr was, eigentlich haben wir gar nicht viel zu besprechen. Das Einzige ist, wir müssen einander lieben. Und ich war so erstaunt, dass das ein Mann so offen sagt vor 50 Kollegen und Kolleginnen. Ja, er war auch Industrie- und Arbeits- und Organisationspsychologe, aber trotzdem, das hört man ja fast nie von Männern. Und das hatte für mich so eine Weisheit, also und das hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Wenn wir einander liebevoll begegnen, das heißt mit einer annehmenden Haltung, auch über das hinwegsehen zu können, was wir eigentlich an anderen nicht unbedingt wertschätzen würden, über unsere Grenzen, über unsere kulturellen Grenzen gehen können und andere akzeptieren, vielleicht gar nicht unbedingt annehmen. Das wäre natürlich ein höheres Ziel. Aber sagen wir, akzeptieren können, wie sie sind, das hat für mich sehr viel mit einer liebevollen Haltung zu tun. Aber auch liebevoll führen heißt natürlich, den Menschen als Ganzes zu sehen, nicht nur als Funktionsteil in einem größeren System, wo wir Leistung bringen müssen und Performance-Standards erfüllen, sondern ja, eine Person so annehmen zu können und selber auch als führende Person annehmen zu können und diesen dann mit einer Haltung zu begegnen, die ja uns auf eine freundliche und mit Kindness basierende Art weiterbringt.
Mhm.
Ist natürlich jetzt sehr abstrakt, aber ich glaube, es bringt es wirklich auf den Punkt zu sagen, wenn wir einander lieben und liebevoll annehmen, im anderen das sehen, was die andere Person ist und vielleicht sein möchte oder wo sie sich hin entwickeln möchte und damit arbeiten. Das wäre für mich eine liebevolle Führung.
Mhm. Bei mir formt sich jetzt gerade so im Hirn ein bisschen die Frage, was ist denn dann der Unterschied zwischen Wertschätzung und liebevoll? Also es hat sich jetzt ähnlich angehört für mich.
Mhm. Ja, also Wertschätzung ist meiner Meinung nach ein Begriff, der zum Bereich Liebe gehört. Es ist ein Teil von der Liebe, denn wenn wir andere lieben und eine liebevolle Haltung haben, dann können wir sie auch leichter wertschätzen. Ich würde aber sagen, dass Liebe darüber hinausgeht. Es ist wirklich ein tiefes Gefühl, nicht nur der Annahme, sondern aber auch der Seelenverbundenheit. Also, dass wir als Menschen miteinander auch auf eine Art und Weise seelenverbunden sind, einen ähnlichen Spirit haben und unter einem ja liebevollen Spirit gemeinsam miteinander arbeiten. Und das geht für mich über Wertschätzung hinaus. Diese Seelenverbundenheit, die dann auch eine gewisse Intimität hat, nicht nur auf romantischer Ebene, sondern auch eine Intimität, wo wir unsere Fehler zum Beispiel bei der Arbeit zeigen können. Mhm. Wo wir zeigen können, wer wir nicht sind, wo unsere Grenzen sind und das dann angenommen werden kann.
Mhm.
Das wäre auch für mich nicht nur mit Wertschätzung, sondern eher mit liebevoller Haltung verbunden.
Wenn ich dir so zuhöre, dann entsteht bei mir die nächste Frage. Kann dann diese liebevolle Führung oder Miteinander, ein liebevolles Miteinander vielleicht auch erst dadurch entstehen, dass ich erstmal so eine Art Selbstliebe entwickelt habe zu mir selbst? Oder geht es auch gänzlich ohne Selbstliebe?
Ja, das ist eine lang diskutierte Frage. Es geht erstmal meiner Meinung nach gar nicht ohne Selbstliebe und ich bin mir sicher, da sind wir uns einig. Und dann, ich bin ja ausgebildet in der Psychologie basierend auf Carl Gustav Jung und der sagt immer, wir müssen mit uns und unseren eigenen Schatten anfangen, bevor wir überhaupt auf die Schatten der anderen gucken können. Und so würde ich es auch für die Liebe sehen. Also wenn wir uns nicht selber, zumindest zu einem gewissen Anteil, selber lieben, ist es schwierig, andere zu lieben. Also wie soll das gehen, wenn wir uns selber nicht lieben können? Und von daher finde ich, und das ist auch im Konfliktmanagement so, wo du ja auch oft aktiv bist und sehr versiert bist, da ist es ja auch so, wenn wir unsere eigenen Konflikte nicht im Blick haben oder bearbeiten können, können wir nicht mit anderen wirklich gänzlich arbeiten.
Mhm.
Und die Selbstliebe, finde ich, ist eine gute Grundlage, um andere zu lieben. Und im afrikanischen Kontext bedeutet Liebe ja auch Ubuntu und das ist immer, ich bin, weil du bist. Und umgekehrt auch, du bist, weil ich bin. Und dieser Beziehungszusammenhalt, der muss mit liebevoller Haltung gefüllt sein. Und das geht am besten, wenn wir uns selber lieben und auch die anderen.
Mm. Du hast jetzt selber schon das Interkulturelle angesprochen mehrmals. Und da gibt es noch ein Kapitel im Buch, das ist, glaube ich, das Kapitel 47, in dem hast du mehrere Menschen aus verschiedenen Kulturen interviewt zum Thema Liebe. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne jetzt mal den Blickwinkel auf den interkulturellen Raum richten. Also du hast auch schon C.G. Jung angesprochen, der ja von Schatten gesprochen hat. Und gerade diese Schatten, ich denke, das ist ja egal, welcher Kultur wir angehören. Also egal, welche Couleur wir haben, welchen ethischen Hintergrund, welchen kulturellen Hintergrund wir haben. Ich glaube, Schatten haben wir Menschen wahrscheinlich alle, vermute ich jetzt mal. Wie hat es denn dich geprägt, diese Interviews, wenn du sagst, es sind ja verschiedene Menschen, die aus ihrem Kulturraum auch erzählt haben. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen mehr dazu erzählen, welche Erfahrungen hast du gemacht in diesen Interviews? Weil du bist ja interkulturell sehr versiert, aber hattest du dennoch auch vielleicht aus diesen Interviews die Erfahrung, wo du denkst, oh hoppla, das ist ja ganz neu oder das ist ja spannend oder du hast was ganz Tolles auch für Unternehmen daraus gehört, das würde mich mal interessieren. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache ja bis heute weiter auch Liebesforschung und es hört nie auf, spannend zu sein und es gibt immer neue Erkenntnisse. Und gerade im interkulturellen Bereich, also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, im westlichen Kontext gucken wir oft auf romantische Liebe und das ist in anderen kulturellen Bereichen ja überhaupt gar nicht unbedingt der Fall. Oder die Liebesdefinitionen sind anders gefüllt oder die Schwerpunkte und Foki sind anders gelegt. Und ich habe jetzt gerade neulich nochmal neue Forschung gemacht, die auch in dem neuen Buch rauskommt, das jetzt Ende des Jahres ja rauskommt. Und da habe ich vor allem indische, also südafrikanische indische Frauen befragt zum Thema Liebe und Heirat und wie sie Liebe definieren. Und das war total spannend. Denn also sie wurden alle verheiratet. Es waren alles arrangierte Ehen. Das gibt es bis heute in Südafrika, ne? Und sie haben gesagt, alle haben gesagt, sie dachten, Liebe hat ganz viel mit Status zu tun. Weil man oft mit Männern verheiratet wird, die einen höheren Status haben. Und Liebe kann eigentlich nur entstehen, wenn man einen Mann bekommt, der einen hohen Status hat, mit viel Materie und materiellen Dingen beschenkt wird. Und über diese Ehen und das Leben und die Liebe mit diesen Männern haben sie herausgefunden, dass es eigentlich gar nicht Liebe bedeutet, wenn ein Mann Status hat oder ihnen viele Geschenke macht, sondern dass sie für sich daraus entwickelt haben, dass Liebe eigentlich einen spirituellen Wert hat und bedeutet, angenommen zu werden auch und als Person gewertschätzt zu werden. Das kam darin auch vor. Und aber auch zu sehen, dass man auf einer Wellenlänge und einer Ebene mit dem Menschen ist. Das fand ich sehr spannend, was so intime Liebesbeziehungen anging und romantischer Art. Und da habe ich gelernt, dass ich persönlich eigentlich nie den Eindruck hatte, dass Liebe irgendwas mit Materie zu tun hat. Und das ist mir nochmal so richtig bewusst geworden. Und da dachte ich, wow, ja, stimmt, so kann man es auch sehen, ja. Und das war zum Beispiel ein Teil. Und ein anderer Teil war, dass ich zum Beispiel gelernt habe von einem Interview, das ich mit einem Paar gemacht habe in Japan. Der Ehemann kommt ursprünglich, also hat US-amerikanische Eltern, ist aber in Japan aufgewachsen. Die Frau ist Japanerin. Sie haben sich in den USA kennengelernt und sind vor 20 Jahren dann nach Japan zusammengezogen. Und ich habe mit beiden Interviews gemacht, was für sie Liebe bedeutet. Und die japanische Ehefrau hat gesagt, sie kann da eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil so intime eigene Gefühle kann man gar nicht anderen gegenüber äußern und auch nicht dem Ehemann gegenüber. Und ich habe dann auch systemische Fragen gestellt und gesagt, ja, wie lebt ihr denn Liebe oder ja, Liebesgefühle und so weiter. Und da gab es absolute kulturelle Grenzen. Und das Gleiche habe ich mit dem Ehemann gemacht, der ja US-amerikanische Wurzeln hatte und mir das beantworten konnte aus seiner Sicht. Und ein halbes Jahr später haben die beiden mir geschrieben, dass diese Interviews sie auf eine ganz neue Ebene gebracht hätten, denn sie haben sich nie über das unterhalten, was sie mir im Interview erzählt haben. Und da war ich total erstaunt, also wie man in einer Zweierbeziehung so wenig über die eigene Liebe sprechen kann. Zum Beispiel, also das war auch so ein Lerneffekt.
Ja, finde ich aber auch schön, dass du dann da wohl einen Stein angestoßen hast, dass sie so in den Austausch gehen darüber. Also hast einen tollen Impuls geweckt bei den beiden dann.
Ja, genau.
Im Businessbereich, wenn man im Businessbereich über Liebe spricht, Claude, dann ist es ja häufig so, dass, ja, du lachst, dass dann viele sagen, oh, das ist weiblich, das ist doch irrational, das ist doch viel zu soft. Wie siehst du das? Wie gehst du mit dieser Kritik um?
Genau, die kommt immer wieder und weil ich ja auch eine Frau bin, trifft es mich doppelt sozusagen. Das stimmt. Liebe wird oft als Soft Skill abgetan, sogar als Skill. Aber nicht nur als Gefühl, sondern auch als Soft Skill. Und das ist natürlich absolut eine Fehleinschätzung aus westlich männlich dominierter Perspektive, würde ich sagen. Es gibt immer mehr Männer, die sich auch für das Thema interessieren und auch mittlerweile verstanden haben, dass Liebe nicht nur ein romantisches Thema ist, sondern ein Grundgefühl, worauf ja auch viele Religionen zurückzuführen sind und sozusagen Menschlichkeit und der Humanismus und andere philosophische Traditionen auch im Kontext von Liebe verstanden werden. Und ich habe in diesem Jahr auf einer Konferenz über das Thema Liebe und Resilienz gesprochen. Und auf diesem Kongress waren viele Menschen aus dem Medizinbereich, aber auch aus dem Business- und Unternehmensbereich. Und hinterher sagte mir ein Mann, das ist ja interessant, dass man auch so das Thema Liebe sehen kann, viel weiter gesteckt, als er es bisher kannte. Und er sagte, das Problem an dem Konzept Liebe sei, dass es oftmals so wirken würde, als sei es nicht tiefgreifend erforscht. Und weil wir es oftmals nicht statistisch belegen, würde es in der Businesswelt noch nicht so angenommen werden. Und ich denke, da ist etwas dran. Und ich denke, da hat die Forschung noch viel zu tun, sozusagen die quantitative und die qualitative Forschung zusammenzubringen. Denn oftmals im Liebesbereich sehen wir qualitative Forschung, die ja auch nicht so stark anerkannt ist im westlichen Kontext wie jetzt qualitative Forschung oftmals, ist weniger anerkannt. Und ich denke, das stimmt. Wenn wir dem Business das Thema Liebe auf eine Art und Weise aufbereiten, dass Business-Menschen es auch verstehen können und im Unternehmensbereich wissen, ah, okay, so geht es und das sind die Skills, die wir dann eher anwenden können in unserem Soft-Skill-Bereich und unsere Mitarbeiter sind dann dadurch motivierter, weniger krank und gesünder und wir es sozusagen funktionalistisch einsetzen, dann wird es auch im Business-Bereich eher angenommen werden.
Also habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass weil es wissenschaftlich noch nicht so erforscht ist, das Thema Liebe, also eher qualitativ als quantitativ. Qualitativ ist ja, man arbeitet mit Interviews und quantitativ ist, dass man Umfragen macht, wo man Menschen in einer Art, wo man dann mit KI vielleicht die Umfragen auswerten kann. Das heißt, es hängt tatsächlich an dieser wissenschaftlichen einen Fokus, den die Wissenschaft noch nicht eingenommen hat auf die Liebe. Und du hast die Meinung oder auch die Sicht darauf, wenn wir das tun würden, also in der Wissenschaft, dass eher den Fokus ändern würden, den Blick darauf ändern würden, dann könnte oder würde die Unternehmerschaft nachziehen und sagen, okay, Liebe ist wirklich es auch wert, es anzusprechen. Denkst du, das ist tatsächlich der Fall?
Ja, ich glaube, ich bin davon ehrlich gesagt überzeugt, denn oftmals werden ja Konzepte, die erforscht werden und über Jahrzehnte erforscht werden. Irgendwann bekommen sie dann Einzug in auch die Wirtschaftswelt, in die praktische Arbeit sozusagen. Und ich glaube, das wäre bei dem Thema Liebe genau das Gleiche. Wir haben es im Gesundheitsbereich gesehen. Jahrelang hat man es gerade mentale Gesundheit relativ missachtet im Wirtschaftsbereich, im westlichen Kontext. Und plötzlich merkt man, oh wow, es gibt ja schon Forschung aus den 70er Jahren. Und die wenden wir heute zum Teil an, auch im Unternehmensbereich. Das hat aber 30 Jahre gedauert. Und ich glaube, das ist bei dem Thema Liebe ähnlich. Denn aus westlicher Perspektive nehmen wir ja oftmals nur Dinge ernst, die auch statistisch belegt sind und die über Forschung belegt sind. Aber wenn wir auch zum Beispiel auf bestimmte Coaches gucken, Anselm Green zum Beispiel, ne? Der ist ja auch Coach im Businessbereich, basierend auf seiner religiösen Zugehörigkeit und seiner sagen wir mal Glaubenseinstellung, arbeitet total viel mit Liebe und hat es in eine Art Guru-Status geschafft. Also wir bräuchten auch bestimmte Gurus, die das Thema Liebe auch so aufbereiten, dass es von Menschen, die im Wirtschaftsbereich tätig sind, annehmbar ist oder im Organisationsbereich, auch in anderen Organisationen. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn wir es so aufbereiten würden, dass es annehmbar wird, dann ist es eigentlich ist dem Einzug in den Bereich, sind die Türen geöffnet.
Mhm. Tor und Tür geöffnet dann. Ja, Anselm.
Genau.
Er spricht auch viel über Wertschätzung in der Wertschöpfung. Das ist eine, den er mal gehalten hat, ja.
Ja.
Claude, wenn wir nochmal auf den interkulturellen Kontext schauen. Liebe wird ja doch im interkulturellen Raum sehr unterschiedlich, auch im Business gelebt. Könntest du vielleicht so ein paar Beispiele aus globalen Unternehmen bringen, bei denen sich tatsächlich die Kreativität, vielleicht auch die Innovation oder die Krisenfestigkeit geändert hat, weil eine liebevolle Führung gelebt wurde?
Ja, also ich habe zum Beispiel einen Top-Manager aus einem deutschen Unternehmen gecoacht über 1,5 Jahre, der mit einem Veränderungswunsch zu mir kam und letztendlich haben wir dann sehr viel mit dem Liebeskonzept auch gearbeitet, Selbstliebe, Liebe der Mitarbeiterinnen und so weiter. Und Da zum Beispiel habe ich persönlich, aber das ist jetzt ein Fallbeispiel aus dem Coaching, gesehen, wie sich die ganze Unternehmenskultur verändert hat, indem er seine Haltung und die Haltung gegenüber den Kollegen komplett verändert hat, Kollegen und Kolleginnen. Und über eine liebevolle Annahme, wenn zum Beispiel Menschen Fehler gemacht haben, was er am Anfang gar nicht konnte, und dann liebevoll damit umgegangen ist. Und wir haben gleichzeitig auch an Kommunikationstechniken gearbeitet, also auf eine eher gewaltfreie Kommunikation einzugehen und dabei die Grundhaltung der Liebe anzuwenden, auch bei Menschen, mit denen er eigentlich nicht gerne zusammengearbeitet hat. Und da habe ich riesige Umbrüche gesehen in der Organisation hin zu einer neueren Organisationskultur, die eher auf Liebe basiert. Das ist jetzt aber nicht so wirklich messbar gewesen. Im interkulturellen Bereich können wir zum Beispiel sehen, wenn wir nach Südafrika schauen, dass Ubuntu ein wichtiges Konzept ist in der Unternehmensführung. Und das war durch die Apartheidszeit sehr eingeschränkt und ist jetzt 30 Jahre nach Ende der Apartheid wirklich zu einem wichtigen Meilenstein geworden. Ubuntu als soziales Netzwerkmanagement basieren auf einer liebevollen Haltung. Sagt, dass wir Menschen unterstützen sollen in dem, wie sie als Person eigentlich sind und wer sie sind. Und dass Unternehmen auch dafür da sind, Menschen weiterzuentwickeln in ihrer eigenen Identität. Weil wir uns nur weiterentwickeln, indem uns andere Feedback geben, aber nicht durch negatives Feedback und Punishment, sondern oder Bestrafung, sondern wirklich durch liebevolle Annahme. Und ich finde, das ist ein sehr kulturspezifisches und kulturgebundenes Konzept, weil wir das meiner Meinung nach im deutschsprachigen Kontext nicht so stark sehen. Da geht es ja eher um Leistungserbringung im Unternehmen auch Funktionalitäten bei der Arbeit und Optimierung. Und diese Aspekte sind da ja oftmals mehr im Vordergrund. Genau, und ich denke, wenn westliche Unternehmen mehr auf diese Aspekte schauen würden, wo auch kulturspezifische Aspekte wichtig werden, aus anderen kulturellen Kontexten könnten wir unsere Unternehmen eher weiterentwickeln.
Mhm. Wo denn da genau anfangen, Claude? Also es heißt dann so dieses, ja, ihr müsst liebevoller im Umeinander oder Miteinander auch sein, um euch auch kümmern. Aber wo anfangen, wenn jetzt ein Unternehmer kommt oder sagen wir mal ein ganzes Team, die sagt, wie können wir es denn anfangen? Was würdest du da sagen?
Also es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte, aber der erste ist erstmal bei der Selbstreflexion. Also erstmal würde ich sagen, erstmal müssen wir mit euch arbeiten und gucken, wo steht ihr eigentlich im Bereich auf eure eigener Liebe, auf eure eigene Selbstliebe und Annahmefähigkeit. Also ich persönlich würde immer erstmal vom Ich ausgehen, wie gesagt, weil das eine gute Grundlage ist. Und dann würde ich sagen, natürlich weiter auf die von der individuellen Ebene auf die Organisationsebene gehen, schauen, wo können wir eigentlich liebevolle Haltung, das Thema Liebe im Unternehmen etablieren. Wo gibt es das? Gibt es das im Marketingbereich? Gibt es das in den unterschiedlichen Aspekten? Wo kommt es vielleicht auch vor in den Slogans des Unternehmens? Oftmals ist ja Unternehmen top-down organisiert und dann die Slogans sind oftmals sehr funktionalistisch auch. Aber wenn es jetzt um Soft-Skill-Weiterentwicklung geht im Unternehmen, würde ich immer das Thema Liebe mit einbeziehen. Oftmals kommen die Unternehmen ja mit anderen Anfragen und sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter schulen. Aber das ist eben Teil der Schulung. Also wir müssen das nehmen, was die Unternehmen wollen und das Thema Liebe dann mit einfließen lassen. Das ist oftmals ein guter Weg, weil kein Unternehmen kommt und sagt, wir wollen mehr Liebe in unserem Unternehmen etablieren. Also das habe ich so noch nicht erlebt.
Sondern dass man mit anbietet und den Fokus vielleicht darauf ein bisschen richtet, ja, ausrichtet.
Genau.
Ja. Passt ja vielleicht auch ganz gut zum Thema Resilienz, was du vorher angesprochen hast, oder?
Auf jeden Fall, denn wir können durch die Forschung auch sehen, kulturübergreifend übrigens, also interkulturell, ist es bestätigt in den Forschungen, dass Liebe und Liebesempfindung, liebevolle Haltung, das sind ja alles unterschiedliche Aspekte, dass die mit Resilienz zusammenhängen. Je mehr wir uns selber lieben, desto eher sind wir auch resilient und können wieder aufstehen, wenn uns etwas sozusagen umgehauen hat bei der Arbeit oder aber auch persönlich. Das ist wirklich so.
Mhm. Dennoch, interkulturell, es gibt ja Unterschiede. Liebe wird ja nicht nur unterschiedlich gelebt, sondern auch unterschiedlich erlebt. Wie kann man diese unterschiedliche Liebeskultur denn etablieren in einem Unternehmen, das interkulturell aufgestellt ist, ohne dass man jetzt, sagen wir mal, eine gewisse Sensibilität für die unterschiedliche Sichtweise auf Liebe, dass man das vielleicht verliert oder sowas? Also was ist da dein Gedanke dazu?
Also wichtig wäre es erstmal in den Unternehmen überhaupt interkulturelle oder internationale Diskurse zu führen. Das haben wir bis heute ja auch, wenn Diversity Management immer wichtiger wird, haben wir die Diskurse von den Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, selber relativ selten sichtbar, sondern oft kommt ein Experte von außen, wird eingebracht und fängt an, etwas zu moderieren. Aber wenn wir mal schauen, wo ist eigentlich der Fokus, dann ist der meist nicht auf den Stimmen aus der Unternehmerschaft, also aus der Arbeitnehmerschaft. Und ich denke, das wäre gut, diesen Diskurs zu führen. Was bedeutet es eigentlich, eine liebevolle Organisationskultur zu entwickeln und dann die einzelnen Stimmen von den Arbeitnehmerinnen und Nehmern zu hören und die wirklich auch mit einzubringen und einzubauen und das dann natürlich auch in die Kommunikation einführen zu lassen. Wie würde sich dann liebevolle Kommunikation ausdrücken? Was könnte man sagen? Was müsste man eigentlich sagen? Und da diese Diskurse führen und dann langfristig auch eine liebevollere Organisationskultur etablieren.
Praktisch gemeinsam dran zu arbeiten.
Auf jeden Fall. Es geht gar nicht anders.
Ja. Da schwingt für mich jetzt die Soziologie mit, dass man sagt, man arbeitet am System gemeinsam, um im System etwas zu ändern. Also im System der Organisation, des Unternehmens. Wie ist es aber, gehen wir mal davon aus, Claude, wir hätten ein toxisches Unternehmen, eine toxische Unternehmenskultur, ein toxisches Unternehmensmilieu, will ich jetzt mal so sagen. Haben wir da überhaupt eine Chance, eine liebevolle Führung zu etablieren? Was denkst du? Oder ist es eher so, dass man sagt, geht gar nicht?
Auf jeden Fall. Und das wird immer wichtiger. Also ich weiß jetzt nicht, wie die statistischen Zahlen in Deutschland sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die mentalen Krankheiten oder Gesundheitsaspekte eingeschränkter sind in den letzten Jahren, vor allem nach Covid. Und da haben wir eigentlich einen sehr guten Ansatzpunkt. Wenn wir es aber mit wirklich toxischen Systemen zu tun haben, dann müssen wir oftmals erstmal auf das Toxische gucken und schauen, woran liegt es eigentlich. Und gleichzeitig, wenn möglich, dann natürlich auch neue Angebote machen. Und das Thema Liebe könnte ein Angebot sein. Aber wenn es wirklich extrem toxisch ist in einem Unternehmen, geht es meist ja erstmal darum, andere Themen abzuarbeiten. Also wo kommt das Toxische her und was sind vielleicht dann auch die Konfliktlinien in der Organisation? Aber ich denke, dass dann als zweiter Schritt ein neues Angebot gemacht wird. Also erstmal müssen wir auf das Negative schauen, bevor wir das Positive etablieren können. Es gibt ja auch Ansätze in der positiven Psychologie, wo gesagt wird, wir schauen nur auf das Positive und etablieren nur das Positive und lassen das andere einfach erstmal außen vor. Und dann ändert sich auch viel. Das geht natürlich auch. Aber ich persönlich wäre eher für den Ansatz zu schauen, was macht jetzt die negativen Dynamiken aus? Woran hängen die und was können wir, wenn wir die wirklich angeschaut haben, dann neu etablieren im Bereich, Liebe.
Dafür kommt natürlich wieder die Reflexion, die du vorher angesprochen hast, ins Bild, ne? Dass man sagt,
auf jeden Fall. Also wir bräuchten einerseits natürlich die Reflexionsfähigkeit, aber auch den Willen zu reflektieren. Das fehlt ja oft. Das ist ja, also oftmals muss man ja schon mal arbeiten, damit die Menschen anfangen zu reflektieren. Das ist ein wichtiger Punkt, aber wir können es auch auf der Fertigkeitsebene machen, also mit den Skills anfangen sozusagen und zu sagen, wenn wir Kritik ausdrücken wollen, wie können wir das auf eine liebevolle Art und Weise tun? Das wäre auch ein Ansatzpunkt, also dann eher pragmatisch zu arbeiten. Das liegt den meisten im Managementbereich eher meiner Meinung nach. Mhm. Also es wirklich zu gucken, ganz konkret, wenn wir Feedback geben, wenn wir negative Informationen an Arbeitnehmerinnen und Nehmer haben, wie können wir die konstruktiv ausdrücken und dann über die praktische Schiene zu gehen. Das ist natürlich auch möglich. Mhm. Und das wären die individuellen Ebenen. Und dann auf der Systemebene wieder zu schauen, was kann das System in einem Unternehmen hergeben, um dann liebevolle Systemarbeit zu leisten.
Mit Liebe an sich schwingt für mich immer auch das Wort Vertrauen, Respekt und auch Nähe mit. Für dich auch, du nickst, ja.
Auf jeden Fall.
Also das ist für mich so ein Dreiklang. Also Nähe, Respekt, Vertrauen kann irgendwann in Liebe münden. So sehe ich es. Und wie würdest du es angehen, wenn du sagst, du würdest ganz gerne diese liebevolle Führung, das liebevolle Miteinander im Team anstoßen, mal in den Diskurs hineinbringen in ein Unternehmen? Wie nimmst du dann auch Nähe, Respekt und Vertrauen mit auf?
Also das ist eine gute Frage. Und das sind wirklich drei Schlüsselbegriffe, die auch kulturübergreifend oftmals vorkommen. Und gerade das Vertrauen ist ein wichtiger Ansatzpunkt und auch ein guter Ansatzpunkt, denn da geben einem immer alle recht. Also alle, die ich bisher gesprochen habe in Unternehmen, sagen, ja, Vertrauen ist eigentlich ein Angelpunkt unserer Zusammenarbeit. Und wir brauchen Vertrauen, um dann wirklich auch gut miteinander zu arbeiten und erfolgreich zu sein. Und von daher finde ich, dass du das gerade einbringst, super, weil Vertrauen ist eigentlich der Schlüssel. Und dann ist die Frage, wie bauen wir Vertrauen auf? Und Vertrauen bauen wir immer darin auf oder damit auf, dass wir handeln, wie es den Erwartungen entspricht und auch, ja, wie Menschen es erwarten könnten. Also wenn eine Handlung passiert, die anderen konnten es erwarten, dann denken sie, oh, okay, ich kenne den anderen oder ich weiß, wie er reagiert oder sie. Und oftmals über diese längerfristige Vertrauensbasis, die wir aufbauen können, indem Menschen so handeln, wie sie sagen, dass sie handeln, können wir dann auch Liebe etablieren. Und interessanterweise das Thema Nähe und Nähe ist oft mal verbunden mit bei Liebe mit Intimität ist ein total wichtiges. Denn wenn Menschen sich nah fühlen, sind sie auch eher bereit, sozusagen liebevoll zu agieren. Und da haben wir gerade in unseren neuen Arbeitsbereichen und im Remote Working nochmal einen kleinen Bruch, denn viele Menschen, zumindest in sozialen Organisationen oder aber auch im psychologischen, therapeutischen Bereich, sagen oft, die Nähe ist nicht so nah, wenn man remote arbeitet und übers Internet, als wenn wir in einem gleichen Raum sitzen. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch nochmal neu schauen, wie können wir auch Liebe über Distanzen und die neuen Arbeitswelten, indem wir ständig interdisziplinäre Diversity-Teams haben, die remote kommunizieren und sich noch nie im Leben einmal direkt getroffen haben. Wie können wir da auch Vertrauen, Nähe und dann auch gleichzeitig Liebe etablieren? Mhm. Das ist nochmal ein wichtiger Bereich, der ist bisher relativ wenig erforscht.
Da habe ich jetzt auch viel rausgehört, dass es einfach Transparenz bedarf. Also, dass wir transparent auch über unser Verhalten, unsere Vorlieben, unser Miteinander auch uns verhalten, unsere Transparenz einfach auch realisiert ist. Das hängt ja auch sehr eng zusammen mit der Offenheit, mit der Echtheit im Verhalten, würde ich jetzt mal so sagen. Sich auch zeigen, ja. Aber dazu musst du dich auch zeigen wollen. Du musst vielleicht auch offen sein wollen. Und es muss dir auch wichtig sein im Businessbereich, dass man sagt, sich als Persönlichkeit auch zu zeigen. Wie würdest du das denn jetzt beschreiben, beziehungsweise wie würdest du damit umgehen, wenn du in einen Businessbereich reinkommst, in ein Unternehmen, wo die sagen, nein, das eine ist Schnaps, das andere ist tatsächlich das Zusammenarbeiten wegen der Wertschöpfung, wir müssen ja Geld verdienen und dann wollen wir ganz gerne dieses Persönliche draußen lassen. Das geht aber doch nicht, so habe ich dich zumindest verstanden, wenn man liebevoll miteinander umgehen will.
Ja, also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Grenzen, aber man muss schon irgendwie bereit sein, ein bisschen mehr von sich zu zeigen und auch authentisch zu agieren, also genau wie du es gerade gesagt hast. Wenn es jetzt aber ein Wunsch ist, eher in der Abgrenzung zu bleiben, dann würde ich sagen, brauchen wir einen liebevollen Umgang mit der Abgrenzung, um das auch vielleicht akzeptieren zu können und auch vielleicht, also Abgrenzung geht ja oftmals auch einher mit Unsicherheit der eigenen Persönlichkeit oder aber auch Self-Esteem, also dem ganzen eigenen Selbstwert, damit geht es ja auch einher. Also das wäre dann erstmal vielleicht ein Ansatzpunkt, dahin zu schauen und mit den Grenzen zu arbeiten und mit denen liebevoll umzugehen. Und das muss man dann natürlich, wenn man reinkommt als Coach oder Coachin, ja auch sozusagen erstmal annehmen und damit liebevoll arbeiten und sagen wir mal auch ein Role Model zu sein. dann auch für diesen liebevollen Umgang. Und ja, es braucht natürlich eine gewisse Offenheit für die Menschen, die meinen, dass Liebe nur aus dem Privaten kommt. Da würde ich einfach nochmal genauer gucken, oder in den privaten Bereich gehört, nochmal genauer schauen, wo das eigentlich herkommt. Denn auch in unserer Kulturgeschichte kommt ja das große Liebeskonzept eigentlich von Agape, also der Liebe zum Menschen, zur Welt, zum Universum. Und das gibt es ja auch in unserer Kulturgeschichte. Und damit könnte man anfangen, dass das ja eine Grundlage eigentlich allen menschlichen Zusammenlebens ist.
Mhm. Mhm. Gibt es für dich irgendwelche Grenzen, also ethische Grenzen zum Thema Liebe und Führung? Ich spreche jetzt das ganz konkret an, weil bei mir manchmal so mitschwingt, es kann ja auch leicht manipulativ sein.
Auf jeden Fall. Klar, also Liebe sollte natürlich nicht manipulativ eingesetzt werden. Oder oftmals, muss ich natürlich dazu sagen, geschieht das unbewusst. Also so wie man eben aufgewachsen ist, oftmals hat man diese Liebeskonzepte, und da habe ich auch eine total spannende intergenerationale Forschung zu gemacht. Oftmals gehen eben unsere Liebeskonzepte auch auf unsere Elternkonzepte oder Großelternkonzepte zurück. Und wenn wir uns darüber nicht genug bewusst sind, implizieren wir diese auch in unseren Arbeitsalltag, klar. Und die können natürlich auch manipulativ sein. Und es gibt eine ganze Forschungsrichtung zur Liebe, die sagt, the dark sides of love, oder die Schattenseiten oder dunklen Seiten der Liebe, dass Liebe manipulativ sein kann, dass es eingesetzt werden kann, um eigene Vorteile zu erreichen und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich ethische Grenzen. Also das Problem ist, dass das dann oft nicht bewusst ist.
Mhm.
Aber ethisch wäre dann natürlich, diese manipulative Seite bewusst zu machen, diese auch annehmen zu können, wiederum liebevoll bei sich selber annehmen zu können, wenn man sie jetzt hätte, und dann damit auch umzugehen, oder aber auch andere darauf aufmerksam machen zu können, dass sie vielleicht Liebe so einsetzen, ja, oder ein Liebeskonzept haben, das Manipulation mit einschließt. Und das sehen wir oft in persönlichen Beziehungen, aber wo du es gerade ansprichst, so selten ist es auch gar nicht im Arbeitsbereich zu sehen. Mhm. Natürlich.
Mhm. Das heißt, auch da wieder drauf schauen, wo sind meine Wurzeln zur Liebe? Also epigenetisch, ja, vielleicht auch mal so ein bisschen zu gucken.
Ja.
Wie wurde es in der, ja, Familie gelebt? In meiner Ursprungsfamilie, Herkunftsfamilie, in meiner jetzigen Familie? Und vielleicht, was hat sich auch schon verändert im Laufe der Zeit durch meine Erfahrungen? Das hat ja dann auch wieder was mit Reflexion zu tun, was du vorher angesprochen hast, ne?
Auf jeden Fall. Also eigentlich sind ja, ich sage eigentlich, weil eigentlich sind ja auch negative Liebeserfahrungen oder der Verlust von Liebeserfahrung ein unheimlich großer Ansatz, ja, um nochmal selber zu reflektieren oder auch zu wachsen daran. Aber oftmals tun wir das nicht unbedingt, sondern wir verbleiben in dem Schmerz und in dem Leiden, das damit verbunden ist, und übertragen das dann. Aber natürlich müssen wir mit diesem Leiden und Schmerz auch umgehen, um dann daran wieder zu wachsen und neue Liebeskonzepte, die vielleicht besser passen oder für uns aktueller sind, zu entwickeln. Ja.
Mhm.
Und das ist natürlich eine große Arbeit, würde ich sagen. Also da kann man nie aufhören, oder?
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Claude, ich würde mit dir ganz gerne mal jetzt die Zukunftsbrille aufsetzen und mal in die Zukunft schauen, wenn wir so ein bisschen visionär das mal angehen. Was denkst du, wie wird die Liebe im Arbeitsumfeld 2030 aussehen?
Ich hoffe, sie wird mehr Einzug erhalten noch. Ich hoffe das, und ich denke, das ist unheimlich nötig. Und je mehr Menschen erkennen, dass wir mit unserer mentalen Gesundheit neu und anders umgehen müssen, als wir es bisher getan haben. Und dann hat die Liebe eine sehr, sehr große Chance, auch im Arbeitsalltag mehr Einzug zu erhalten. Und ich denke, das wird auch passieren, denn wie wir jetzt in den letzten 10 Jahren auch sehen konnten, sind mehr Menschen bereit, auf das Mentale zu schauen, auch im Arbeitsalltag, auf Problematiken zu schauen und ja, damit auch dann eher liebevoll umzugehen. Und im Zusammenhang mit Gesundheit am Arbeitsplatz würde ich Liebe denken. Ich finde, das ist untrennbar und sollte natürlich auch zusammengebracht werden. Dann denke ich auch, dass nicht nur Frauen in erster Linie sich mit dem Thema Liebe auseinandersetzen. Denn natürlich ändern sich auch unsere Gender-Konzepte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch immer mehr männliche Führungskräfte sich mit dem Thema Liebe auseinandersetzen. Weil auch sich die Gender-Konzepte verändern und auch da mehr Offenheit ist und weil auch mehr Männer sich in ihren Familien noch mehr einbringen, als sie es vielleicht bisher getan haben und sich neu mit dem Thema Liebe zwischenmenschlich auch auseinandersetzen können und müssen und dies dann auch in ihren Arbeitsalltag einfließen. Und ich finde ja immer, gut üben kann man gerade auch, wenn man sich zum Beispiel politische Diskussionen ansieht. Da können wir immer wieder unsere eigene Liebe auch überprüfen, auch mit denen, die vielleicht nicht unserer politischen Meinung sind oder die Politik auf Weltebene betreiben, die wir oft abwerten, anstatt sie anzunehmen, so wie sie sind und dann mehr Veränderungspotenziale eigentlich zu haben. Mhm. Und das würde ich auf den Organisationskontext übertragen. Je mehr wir lieben und je mehr sich andere Menschen von uns geliebt fühlen, desto eher haben wir auch Chancen, Veränderung zu initiieren. Und ich hoffe, dass das mehr erkannt wird.
Ich hoffe da und ich setze da wirklich auf die jüngere Generation, weil durch meine Dozententätigkeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass die jüngere Generation wirklich anders auf Liebe schaut.
Ja.
Das ist meine große Hoffnung. An dich jetzt die persönliche Frage, Claude, abschließend. Wie lebst du denn die Liebe im beruflichen Kontext? Also wie lebst du es im internationalen Austausch, vielleicht bei deinen Online-Trainings oder bei Vorträgen oder bei deiner interkulturellen Forschung? Wie lebst du da die Liebe?
Also ich glaube, ein Schlüsselaspekt ist für mich, wenn ich bei mir selber merke, dass ich mit anderen sehr kritisch umgehe, weil ich so aufgewachsen bin und das gelernt habe, sehr kritisch sein zu können mit anderen Menschen. Und wenn ich merke, das kommt bei mir durch, dann halte ich inne und denke, was ist eigentlich jetzt das, wo ich mehr mich lieben muss und andere lieben könnte? Also sagen wir mal, die Liebe auch als ein Innehalten zu nehmen, sich selbst nochmal zu überprüfen und ja, selbst noch bewusster zu werden, auch wenn ich nicht liebevoll mit anderen umgehe. Und das kenne ich von mir auch täglich, natürlich bis heute. Und daran arbeite ich auch bis heute. Ja, also das auf jeden Fall im Arbeitsbereich. Und dann versuche ich mit meinen Studenten liebevoll, gerade mit den Studierenden, liebevoll und empathisch umzugehen, weil die oftmals aus Kontexten kommen, in denen es relativ wenig liebevollen Umgang gibt, weil einfach die ganze Sozialstruktur vielleicht nicht vorhanden ist, die Liebe sozusagen leben kann, oder aber auch der finanzielle Druck oder der gesellschaftliche Druck so hoch ist, dass das Thema Liebe eigentlich keine Rolle spielt. Und gerade interkulturell finde ich das total wichtig, dass wir auch über kulturelle Grenzen, aber gerade in Südafrika haben wir ja oftmals bis heute viele Rassismusdiskurse, über diese Rassismusdiskurse Liebe leben können, ohne dass es da Einschränkungen gibt. Und das versuche ich im Alltag und nicht nur mit Worten, sondern auch indem ich Projekte mit diesen Menschen mache, die über meine eigentliche Pflicht hinausgehen. Und das ist für mich sozusagen ein Versuch, ja auch Liebe sozusagen anderen zugänglich zu machen und ja ihnen mitzuteilen.
Claude, wenn du einen Gedanken aus eurem Buch rausgreifen dürftest und müsstest, ja, um die Zuhörenden zu inspirieren, dieses Buch zur Hand zu nehmen, sich Gedanken zu machen, man muss es ja nicht von vorne bis hinten durchlesen, das ist das Charmante. Ja. Weil es ja, das Neue hat jetzt über 90 Kapitel, das Ältere hat, glaube ich, so an die 40 gehabt oder 35 so rum. Mit was würdest du die Zuhörenden inspirieren, dieses Buch in die Hand zu nehmen und vielleicht den einen oder anderen Artikel anzulesen, ganz durchzulesen, zu durchdenken und praktisch dadurch einen anderen Blick auf die Liebe zu entwickeln? Liebe vielleicht anders auch zu erfahren?
Ja, ich würde sagen, Liebe ist Erfüllung und Sinngabe. Und das muss eigentlich jeden ansprechen, weil alle Menschen wollen einen sozusagen Sinn im Leben haben, eine Sinnerfüllung auch erfahren. Da bin ich mir mittlerweile wirklich ziemlich sicher, dass das oftmals die Grundlage ist. Und Liebe ist eben eine extrem erfüllende Art und Weise oder Haltung und Kommunikationsweise, um auch Sinn zu erfahren oder aber auch sinnhaft in der Welt zu sein. Also Liebe als Erfüllung und Sinn zu sehen, das ist für mich die Grundlage eigentlich des zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Und das kann man dort auf unterschiedlichste Art und Weisen in dem Buch sehen, wie Menschen das über kulturelle Grenzen hinweg gestalten. Und man kann sich da einfach wie aus so einer riesigen, bunten Box was rausnehmen und sagen, wow, das könnte zu mir vielleicht auch passen.
Spannend, wunderbar. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Mir hat es Freude gemacht, jetzt noch das alte Buch zu lesen. Ich hoffe, dass das dann gegönnt wird, dass ich das aktuelle jetzt auch noch lese. Ich freue mich dann auch drauf. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage zum Buch, zum Thema Liebe, zu dir nicht gestellt, wo du gesagt hast, Claude, die würde ich eigentlich ganz gerne beantworten. Claudia, die hast du mir jetzt nicht gestellt, die Frage. Jetzt hast du noch die Chance.
Nee, ich danke dir und ich glaube, wir haben also viele Dinge angesprochen.
Ja, wunderbar. Dann würde ich ganz gerne mit so einem Art Kaleidoskop diesen Podcast beenden. Ich habe es im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Das heißt, ich stelle dir so drei Fragen an, beziehungsweise ich formuliere die Sätze an und du machst sie bitte zu Ende. Schnell, intuitiv, was dir einfach dazu einfällt. Bist du damit einverstanden, dass wir das kleine
Experiment
starten? Gut.
Kein Problem.
Dann fange ich mal mit meinem ersten Gedankenfunken an. Liebe und Menschen.
Liebe und Menschen sind das A und O in meinem Leben und die Grundlage meiner Existenz.
Liebe zwischen Kulturen
ist das Allerspannendste, was es überhaupt gibt und immer wieder was Neues.
Liebe in Führung
ist das, was ich mir für die Welt wünsche.
Ich danke dir von Herzen. Claude, vielen lieben Dank für deine Inspiration. Es hat mir Freude gemacht. Du hast mir nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel ermöglicht, auch dadurch, dass ich das Buch lesen durfte. Dafür auch herzlichen Dank. Und dann sage ich einfach mal bis bald, Claude.
Dankeschön für den Podcast und bis bald.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?